Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Journalistin und Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken bei der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Herzlich willkommen, Elisabeth Nia.
Ja, danke. Schön, bei Ihnen zu sein.
Mögen Sie den Film Titanic, Frau Nia?
Ja.
Also sind Sie dann so Fan, dass Sie den so jedes Jahr neu gucken oder einmal gesehen, für gut befunden, abgehakt?
Nee, ich mag grundsätzlich Filme so über romantische Liebesszenarien sehr gerne. Die sind ja irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber es gibt so viel Auswahl, dass ich mir da nicht die gleichen mehrere Male angucke normalerweise.
Okay, also einmal Titanic geguckt, dann bin ich gespannt. Sie können aber wahrscheinlich sich trotzdem noch an diese Szene erinnern, in der Kate Winslet oder Rose, heißt sie ja im Film, auf dieser Tür schwimmt und gerettet wird.
Ja, klar.
Also das ist ja irgendwie auch eine der Schlüsselszenen. Und genau diese Tür, auf der sie überlebt, die hat jetzt bei einer Auktion in den USA, bei der Hollywood-Requisiten versteigert werden, extrem viel Geld eingespielt. Was denken Sie, wie viel ist da so geboten worden für diese Tür?
Wahrscheinlich mehrere Millionen oder so von einem echten Winslet-Fan, aber keine Ahnung, sagen Sie es mir.
Fast, es waren $718.750, also nicht ganz eine Million, aber trotzdem ordentlich.
Für eine Tür, oder? Für eine nasse Tür?
Genau.
Eine durchgeweichte, wahrscheinlich komplett funktionsunfähige Tür.
Genau, ist
ein echter Fan.
Nicht so verkehrt. Ich frage mich nur, was macht man mit so einer Tür? Was würden Sie mit einer durchweichten Tür machen? Deko?
Im Zweifel hat das jemand gekauft, der eine sehr große Villa hat mit ganz vielen freien Wänden und ganz viel Geld für teure Bilderrahmen. Und der wird dann bestimmt einen schönen Platz dafür finden. Bei uns wäre es ein bisschen schwieriger.
Stimmt, ist dann aber Ihnen in der Stiftung, meinen Sie?
Nee, bei uns zu Hause. Wir haben tatsächlich mal alte Türen im Keller gefunden und mussten eine Wand durchbrechen zwischen zwei Teilen der Wohnung und haben dann die Wand passend zur Tür durchbrochen und nicht umgekehrt. Insofern habe ich auch eine Affinität zu alten Türen, muss ich zugeben.
Das klingt gut. Wäre bestimmt auch so ein gutes Partygespräch, wenn jemand fragt, warum hängt denn da so eine Tür an der Wand? Und man kann sagen, darauf ist Kate Winslet geschwommen. Also wir haben aber, glaube ich, genug über Türen jetzt gefachsimpelt. Wir öffnen jetzt die Tür zu den Themen des Tages und ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Nia. Und ich freue mich, dass Sie zuhören, von wo auch immer Sie das tun, ob mit Tür oder ohne. Mein Gast ist Elisabeth Nia von der Hertie-Stiftung. Sie ist dort die Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken. Und seit einiger Zeit gibt es in Deutschland eine Diskussion darum, ob das Bundesverfassungsgericht stärker vor möglichen Entmachtungsversuchen geschützt werden muss. Dabei ist die Überlegung, sollte irgendwann mal eine extreme Partei zum Beispiel an die Macht kommen, die Demokratie unterwandern will, dann wäre es gut, bestimmte Regelungen vorher, ich nenne es mal wetterfest gemacht zu haben. Also das heißt konkret, bestimmte Dinge ins Grundgesetz geschrieben zu haben. Denn wenn etwas erstmal im Grundgesetz steht, dann kann das nur mit 2/3 Mehrheit wieder rückgängig gemacht werden. Und bislang ist es so, dass das Gesetz, das die Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts regelt, mit einer einfachen Bundestagsmehrheit geändert werden könnte. Und ich habe es ja eben gesagt, Frau Nia, Sie sind die Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken bei der Hertie-Stiftung. Würde eine solche Veränderung die Demokratie stärken aus Ihrer Sicht?
Auf jeden Fall. Also das Thema ist ja auch deswegen in Deutschland auf den Tisch gekommen, weil in anderen europäischen Ländern wie Ungarn oder Polen sich gezeigt hat, dass die Gerichte schon so einer der Orte sind, wo sozusagen die Schlachten um die Stärke und die Ausrichtung der Demokratie so geschlagen werden. Und in Polen hat man zum Beispiel gesehen, dass die Regierung sehr schnell versucht hat, unliebsame Richter zu entmachten. Die haben sehr willkürlich einige Arbeitsverträge, das Pensionsalter gesenkt oder erhöht, wie es ihnen passte. Sie haben Disziplinarverfahren angeordnet. Das war vielleicht das Schlimmste, wenn Richter sich an die EU-Ebene gewandt haben. Also wenn ein Verfassungsrichter sagte, hey, wir verletzen EU-Recht, das wollen wir auf die nächste, dann gab es Disziplinarstrafen für die und Ähnliches. Und nicht um einen bestimmten Einfluss auf Richter zu nehmen, sondern um die Unabhängigkeit dieser Richter zu gewährleisten vor solchen Dingen, kann man Regeln erlassen. Und in Deutschland war es bisher so, dass die Union da nicht mitgehen wollte. Man braucht eben auch, um das Grundgesetz zu verändern, braucht man breite Mehrheiten. Und da scheint ja jetzt Bewegung zu sein.
Genau, es ist so, dass die Ampelkoalition und die Unionsfraktionen gerade verhandeln über einen Gesetzesentwurf zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor Extremisten. Es gab heute einen Medienbericht, der hat suggeriert, dass es da schon jetzt eine Einigung gäbe. Es wurde dann nochmal nachgefragt. Die Deutsche Presseagentur meldet, nie, es gibt jetzt keine Einigung, aber man ist weiter im Gespräch. Und Sie haben es gesagt, es braucht auch, um das wirklich zu ändern, eine 2/3 Mehrheit. Das heißt, die Union ist da gefragt als Oppositionspartei. Das wäre ja aber tatsächlich eine gute Möglichkeit, auch in diesen Tagen, um zu signalisieren, dass da die demokratischen Parteien wirklich zusammenstehen und eben das jetzt tun, was jetzt möglich ist.
Das sehe ich auch so, vor allem, weil die Änderung ja jetzt überhaupt keine bestimmte ideologische Ausrichtung hat. Also wenn man sagt, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, um einen Richterposten zu besetzen und Entscheidungen zu fällen, ist damit ja keine Entscheidung gefallen darüber, wer dieser Richter sein sollte, welcher Partei er angehört oder ähnliches, sondern das soll einfach ein Schutz vor Willkürentscheidung sein und sagen, wir brauchen für solche zentralen, wichtigen Sachen breite Mehrheiten. Und ich glaube, der Union hat es ein bisschen leichter gemacht, sich da zu bewegen, dass es inzwischen auch sehr breite Bewegungen bei Juristinnen, Juristenvereinigungen gibt, auch bei Richtern, prominenten Vertretern, die der Union nahestehen. Also da formiert sich gerade auch ein breites Bündnis bei den Experten und bei den Betroffenen dafür. Und deswegen wäre meine Prognose, dass wir da wahrscheinlich wirklich doch vor der nächsten Bundestagswahl nochmal Bewegung sehen.
Wir können ja nochmal draufschauen, was sich konkret ändern soll. Sie haben gerade schon was angedeutet. Also die Überlegung ist zum Beispiel, dass im Grundgesetz festgeschrieben werden kann, dass das Gericht unabhängig ist, dass es zwei Senate gibt und dass die Wahl von jeweils 8 Richtern durch Bundestag und Bundesrat für eine Amtszeit von 12 Jahren geschieht. Soll da eine Altersgrenze geben von 68 Jahren. Also das soll alles eben möglicherweise im Grundgesetz festgeschrieben werden. Und es soll, finde ich auch noch wichtig, eine anschließende oder spätere Wiederwahl ausgeschlossen sein, damit eben nicht ein Richter da dann wie so verschiedene Amtszeiten einfach aneinander hängt und damit dann eben auch einen großen Einfluss hat. Fehlt Ihnen da noch was, Frau Nia, als Demokratieexpertin?
Nee, ich finde das eigentlich sehr gut so. Ich glaube, im Zweifel ist immer bei jeder Grundgesetzänderung weniger mehr. Denn man darf ja auch nicht in eine Situation kommen, wo das Grundgesetz willkürlich geändert wird. Ich glaube, wir haben ja jetzt demnächst den 75. Jahrestag des Grundgesetzes. Deswegen beschäftigen sich viele gerade intensiv damit. Ich auch. Und man muss schon wirklich eigentlich dankbar sein dafür, dass wir so eine gute Verfassung haben, die ja wirklich so in der Asche und in den Ruinen des Zweiten Weltkriegs entstanden ist und uns so gut durch diese ganze Nachkriegszeit getroffen haben. 75 Jahre zu feiern, hat vielleicht für manche, gerade speziell für Ostdeutsche, ein Geschmäckle, weil natürlich DDR-Bürger noch nicht so lange von den Vorzügen des Grundgesetzes profitieren konnten. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, klar, dass das eine Verfassung ist oder dass das Grundgesetz sich als sehr modern und sehr gegenwartsgerecht im Großen und Ganzen erwiesen hat. Deswegen finde ich es gut, so wenig wie möglich zu ändern, damit das nicht so eine Selbstverständlichkeit wird, dass man daran irgendwie mal eben schnell rumfummeln kann.
Jetzt gibt es aber auch Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, Demokratie ist nichts, das man nur jetzt durch juristische Schritte festzurren kann. Also es braucht auch total die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, Akteure, es braucht die Werte im gesellschaftlichen Überbau. Und diese Diskussion, sagen eben dann die Kritikerinnen und Kritiker, ist eigentlich viel zu technisch, weil wir brauchen den Überbau, wir müssen den stärken und das lässt sich eben nicht juristisch verordnen. Also auch die Überlegung, ob man dann doch gar nicht unbedingt das alles ins Grundgesetz packen soll, sondern eher dafür sorgt, dass eben diese Zivilgesellschaft gestärkt wird.
Also ich halte das überhaupt nicht für einen Widerspruch. Man braucht auch auf politischer Ebene, in der Gesetzgebung und in den Parteien braucht man ein Bewusstsein für die Werte der Demokratie und auch die Notwendigkeit, wo sie geschützt werden muss. Die Zivilgesellschaft, sage ich aber auch als Vertreterin sozusagen, klar, die hatte einen wahnsinnig wichtigen Auftrag. Und ich glaube auch, dass Deutschland unter anderem auch wegen des schwierigen Erbes der NS-Vergangenheit und den Konsequenzen, die zum Beispiel die Zivilgesellschaft daraus gezogen hat, besonders viel Aufklärungsarbeit beim Thema Antisemitismus und politischer Bildung und so zu machen, in vielerlei Hinsicht auch besser aufgestellt ist als andere Länder. Also klar, da müssen ein Demokratiebewusstsein zu schaffen, das fängt mit Kindererziehung und Schule und so weiter und allen möglichen Ebenen politischer Bildung ab. Das hängt ab von den Familien, von den Gesprächen, die in Familien und Vereinen und so weiter geführt werden. Das kann man nie allein durch ein Gericht regeln. Aber das wäre auch eine sehr starke Verengung der Diskussion, so zu tun.
Ich beobachte momentan, dass es eine Art, ja, ich würde schon fast sagen, Trend ist, diese in Anführungszeiten noch guten demokratischen Zeiten zu nutzen, um Dinge in der Verfassung festzuschreiben. Also ich meine da ganz konkret das Beispiel Frankreich. Da ist ja gerade die Freiheit zur Abtreibung in die Verfassung geschrieben worden, mit einer ähnlichen Begründung, wie ich sie eben auch wahrnehme, rund um das Bundesverfassungsgericht hier in Deutschland, dass eben jetzt, wo es geht, es gut ist, Rechte nochmal festzuschreiben, ein bisschen sicherer zu machen, um eben jetzt gerade beim Beispiel Abtreibung es zu verhindern, dass es so einen Backlash gibt, wie wir ihn zum Beispiel in den USA sehen, wo dieser Backlash dazu führt, dass bestimmte Rechte plötzlich eben nicht mehr selbstverständlich sind, die man eigentlich so als, auch als Zivilgesellschaft, also mir ging es zumindest so, auch als Errungenschaft oft gesehen hatte, die dann jetzt eigentlich selbstverständlich ist.
Ja, da bin ich jetzt wiederum anderer Meinung. Also ich würde nicht sagen, dass das Recht auf Abtreibung etwas ist, was Verfassungsrang hat, sondern wir wollen ja auch, dass über harte und wichtige und auch emotionale Themen gestritten wird und die gehören ins Parlament, diese Auseinandersetzung. Ich glaube, wir haben in Deutschland eigentlich mit der Fristenregelung eigentlich eine Regelung, die ganz gut funktioniert hat über lange Zeit, aber auch das ist ja aktuell gerade wieder Thema, wie man das regeln soll. Also ich würde schon unterscheiden zwischen Grundrechten, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Würde des Menschen ist unantastbar, Minderheitenschutz aller Art und eben auch die staatlichen Institutionen zu schützen und eher wirklich aktuellen Themen, die in den politischen Diskurs gehören. Denn sonst macht man sich auch anfechtbar, dass man zu vieles irgendwie da ausklammern will, worüber einfach die Bürger und die Wähler zu Recht ja entscheiden wollen.
Elisabeth Nier leitet den Geschäftsbereich Demokratie stärken der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Und wir haben gesprochen über die Idee, das Bundesverfassungsgericht zu stärken mit verschiedenen Regelungen, die möglicherweise im Grundgesetz landen könnten. Vielen Dank bis hierhin. Seit 1960 ruft die Friedensbewegung zu den sogenannten Ostermärschen auf. Heute am Gründonnerstag gibt es zum Beispiel einen in Freiburg und über die Ostertage sind in ganz Deutschland welche angekündigt. Der Morgen-Newsletter des Spiegels, der hat, finde ich, eine ganz lustige Formulierung gefunden. Ostermärsche, steht da, waren eine Zeit lang so etwas wie die Schlaghosen oder die Batik-Shirts unter den Demonstrationen. Relikte aus einer anderen vergangenen Zeit. Würde ich direkt widersprechen, weil Schlaghosen sind total wieder im Kommen, sehe ich zumindest bei meiner kleinen Schwester, die 11 Jahre jünger ist als ich. Aber ob jetzt mit oder ohne Schlaglose Hose, Elisabeth Nier von der Hertie-Stiftung, sie ist heute hier mein Gast, werden Sie mitmarschieren bei einem dieser Ostermärsche?
Nee, werde ich nicht. Ich habe den Text auch gelesen und musste dabei auch lächeln und habe vor meinem inneren Auge so vergangene Kirchentage gesehen und habe, da ich ja schon irgendwie zu den Älteren wahrscheinlich in diesem Format gehöre, auch so an die Friedensbewegung in ihrer Hochzeit in den 80er Jahren gedacht. Und klar, ich verstehe das Milieu, das damit beschrieben werden soll. Aber das hat sich ja wirklich radikal verändert. Also wenn ich zum Beispiel an die Grünen denke, kaum eine Partei und auch die Wähler, also sowohl die Mitgliedschaft als auch die Wähler sind so entschieden für die Unterstützung der Ukraine zum Beispiel. Und was ja im Moment sich gerade niederschlägt in Gesprächen, die Robert Habeck als Vizekanzler und Wirtschaftsminister mit der Rüstungsindustrie führt. Also ich glaube, da haben sich die Diskurse wirklich komplett verschoben.
Jetzt habe ich das, und Sie haben ja gerade den Ernst der Lage schon klar gemacht. Ich selbst habe es ja so ein bisschen flapsig anmoderiert, aber Sie haben natürlich total recht. Der Diskurs hat sich verschoben und es ist eben eine Lage, in der, eine Weltlage, würde ich sagen, in der Frieden auf jeden Fall nicht dominiert. Und es ist zum dritten Mal so, dass wir, dass diese Ostermärsche stattfinden unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine und natürlich auch unter dem Konflikt im Gazastreifen. Und ich muss sagen, es ist möglicherweise ja auch total gut, wenn es da eine Gruppe gibt oder Initiativen, die sich ja total vernetzen auch, die dann nochmal mit dem Finger drauf zeigen und wirklich fragen, ob es okay ist, dass in Diskussionen zum Teil ohne mit der Wimper zu zucken über die Notwendigkeit nuklearer Aufrüstung diskutiert wird oder dass auch vielleicht ohne mit der Wimper zu zucken bejaht wird.
Da haben Sie total recht. Und ich war schon immer der Meinung, dass man wirklich ernsthaften Pazifisten, die einfach die Meinung vertreten, also einfach radikal für gegen Bewaffnung sind und auch ernsthafte Kriegsverweigerer waren, wirklich aus moralischen Gründen so im Geiste der Bergpredigt die andere Wange hinhalten wollen und dann aber auch die Nachteile in Kauf nehmen wollen, dass das natürlich eine sehr ernstzunehmende Position ist. Was mich nur an der aktuellen Debatte stört, und deswegen gucke ich durchaus eher skeptisch auch auf einige Friedensdemonstrationen, dass sich dahinter ja nicht irgendwie ein Eintreten gegen Waffengewalt und Schutz von Leben vor Ermordung verbirgt, sondern eigentlich eine pro-russische Positionierung, wo gesagt wird, also lasst uns diesen Krieg in der Ukraine beenden und auf Russland zugehen. Und das aber mit einem Ton von moralischer Überlegenheit. Und ich glaube, da lohnt sich der Streit, was eigentlich die moralisch richtige Position ist, die Ukraine im Moment zu schützen oder zu unterstützen, auch wenn es eine Verlängerung des Krieges bedeutet oder unter dem Vorzeichen von vermeintlichem Pazifismus und Friedensorientierung auf Russland zuzugehen im Moment. Ganz mal unabhängig mal von der Frage, dass Wladimir Putin das ja gar nicht will.
Finde ich einen total spannenden Punkt, weil ich mich selber auch gefragt habe, wo ist denn da dann aber die rote Linie? Also ich zitiere mal den EKD-Friedensbeauftragten Friedrich Kramer, der spricht davon in Abgrenzung zu einem Begriff, den Boris Pistorius geprägt hat, der Kriegstüchtigkeit, der sagt, Deutschland muss friedenstüchtig werden. Und das kann aber natürlich in Zeiten, und man kann natürlich jetzt sagen, okay, er ist EKD-Friedensbeauftragter, wir unterstellen ihm nicht, und das möchte ich ihm jetzt auch ganz explizit nicht unterstellen, dass er da pro-russische Positionen vertritt, aber man kann natürlich diese Aussage in Zeiten, in denen zum Beispiel auch Politiker eine große Diskussion auslösen mit Aussagen wie, wir müssen den Krieg einfrieren, auch falsch verstanden werden, dieses friedenstüchtig.
Absolut. Also ich komme selber aus einer sehr christlichen Familie und habe ganz viele Pastoren in meinem Umfeld. Und natürlich, also diese grundsätzliche Geisteshaltung zu sagen, lasst uns immer wieder hinterfragen, sozusagen, wie wir auf militärische Auseinandersetzungen und Abschreckung und Aufrüstung und so weiter schauen. Nur haben wir eigentlich in Deutschland eine andere Situation. Also wir sind in einem Land, das mit dem Verweis auf die problematische NS-Vergangenheit sich lange vor der Beteiligung an militärischen Aktivitäten entzogen hat. Und ich glaube, da ist im Moment eher so der Aufklärungsbedarf, zu sagen, wo wollen wir uns wie engagieren, gerade im Hinblick auf das Wahljahr 2024, einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump in den Vereinigten Staaten, der Frage, wie die NATO dann funktionieren soll. Und ich glaube, so den Eindruck zu erwecken, als könne es da ein weniger geben an Verteidigungsbereitschaft, ist zumindest eine Haltung, die ich mit großer Skepsis sehe.
Wie reagieren Sie denn auf den Vorwurf, den habe ich jetzt in manchen Kommentaren gelesen, dass die Friedensbewegung stellenweise auch naiv ist, weil die Lage anders ist? Und dass die Lage anders ist, haben Sie ja gerade schon formuliert.
Na, ich glaube, es gibt alles. Also es ist bei so vielen tausenden Menschen, die sich engagieren, gibt es alles. Aber ich kenne auch Friedensdemos, wo Schwerter zu Flugscharen und die Bilder von Tauben neben russischen Fahnen geschwenkt wurden. Glaube ich, Leute, die bei sowas mitmarschieren, die würde ich auch naiv nennen.
Elisabeth Nia ist Journalistin und Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken bei der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Frau Nia, Sie haben ein Thema mitgebracht, das haben Sie als ein Herzensthema bezeichnet im Vorfeld der Sendung, also ein Thema, bei dem Sie emotional werden. Und zwar geht es um den angekündigten Rückzug des SPD-Außenpolitikers Michael Roth. Der hat ja diese Woche angekündigt, nach der Bundestagswahl eben nicht mehr in der Politik sein zu wollen. Was bewegt Sie denn daran so?
Naja, das war ja nicht irgendjemand, der wollte Parteivorsitzender werden. Der hat damals an dieser berühmten Rallye teilgenommen, wo da sich also mehrere Leute durchs Land gereist sind, um da dann Parteichef zu werden. Der war Ausschussvorsitzender, der hat eine prominente Rolle in der Ukraine gespielt. Und er hat selber auch das Thema Mental Health in der Politik zum Thema gemacht, also offen angesprochen. Der hatte selber so eine Art Burnout und hat in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, was, glaube ich, nicht nur in der Politik, sondern in ganz vielen Berufen schwierig ist. Also hat sich auf verschiedene Weise mutig gezeigt, viel Gegenwind bekommen und jetzt einen Rückzieher gemacht. Ich hatte ihn zufällig in einem Café getroffen, eine Woche bevor ihre Sendung hier war. Und da sprachen wir so über die Härten des Politikbetriebs, ohne dass er jetzt gesagt hat, den Rücktritt schon angekündigt hat. Aber es konnte man so ein bisschen rausspüren. Und ich finde es einfach schade, wenn jemand, der offenbar so engagiert und auch teilweise erfolgreich das macht, sagt, also ich bin für diesen Betrieb nicht gemacht, oder man muss die Eigenschaften ABC, also extreme Härte, extreme Bereitschaft zum Verzicht auf Privates und so weiter haben, um da überhaupt irgendwie durchzukommen, über großes Selbstbewusstsein. Weil ich würde mir eigentlich einen Politikbetrieb wünschen, wo nach anderen Kriterien ausgewählt wird, wer es an die Spitze macht und wer überhaupt mitmacht. Und ich glaube, der Journalismus ist gut darin, die Defizite des politischen Systems irgendwie aufzuzeigen und was alles nicht funktioniert und so. Es fehlt uns manchmal irgendwie gesellschaftlich so ein bisschen Fantasie und Debatte darüber, wie Politik aussehen müsste, dass mehr Leute Lust haben mitzumachen. Das ist ein Thema, das uns in der Stiftung umtreibt. Es gibt zu wenig Leute, die Mandate übernehmen auf kommunaler Ebene und so. Und das ist wirklich ein Herzensthema. Ich glaube, eine Demokratie braucht Demokraten und auch in den Ämtern. Wir brauchen mehr Leute und das ist einfach schade, dass wieder jemand da aufgegeben hat.
Wir hatten diese Woche das auch zum Thema gemacht, also gerade auch diesen Aspekt, die Belastung in der Politik oder in solchen Berufen, die einfach so schnell funktionieren, wo man selber auch so funktionieren muss. Und wir hatten im Interview Peter Tauber, den ehemaligen CDU-Generalsekretär. Der hat sich ja 2021 aus der Politik zurückgezogen wegen einer Erkrankung und hat aber auch diese Belastungen thematisiert damals. Und der hat auch im Interview dann jetzt nochmal klar gemacht, was das auch heißt, in den Bundestag einzuziehen. Also das heißt dann eben nicht nur, ich mache da jetzt inhaltliche Politik.
Wir bereiten die Leute eigentlich darauf nicht vor. Politisch ja. Die wissen, wie Parlamente funktionieren, wie Parteien funktionieren. Das haben sie im Ehrenamt gelernt. Aber es geht schon damit los. Sie haben unter Umständen auf einmal eigene Mitarbeiter. Nicht jeder Abgeordnete hat vorher Mitarbeiterverantwortung gehabt und muss jetzt Menschen führen. Und es ist auf einmal auch keiner mehr da, wenn man vorher gewählt wurde, aus einem ganz normalen Angestelltenverhältnis, der einem sagt, wo eine Grenze ist.
Nur frage ich mich in dem Zusammenhang, wenn man dann zum Beispiel auch noch verordnet, jede Person, die in den Bundestag einzieht, muss vorher schon mal so ein Leader-Seminar gemacht haben oder so, dann sind die Ansprüche oder das, was man schon können muss oder womit man sich schon befasst haben muss, ja eigentlich dann sogar noch größer.
Das stimmt. Ich glaube, das wäre auch ein Thema, wo ich denke, das kann man eigentlich erwarten. Die Leute sind ja eine Elite, wenn sie in den Bundestag kommen. Die werden auch gut bezahlt und so weiter. Dass man es schafft, ein Team von Mitarbeitern zu führen, das kann man dann eigentlich schon erwarten. Aber es ist halt eine ganze Menge, was man auf einmal leisten muss. Und gerade für junge Abgeordnete oder vielleicht auch für nicht akademische Vertreter oder so, ist es schon eine große Herausforderung, diesen Sprung zu machen und mit diesem ganzen Andrang fertig zu werden. Mir persönlich ist immer als besondere Härte geschildert worden bei neuen Abgeordneten diese Mischung, dass man einerseits in so Wir-Kategorien denken soll, also Fraktionszwang und wir sind ein Team und Partei, und gleichzeitig Abgeordnete alles auch so kleine Ich-AGs sind, die sehr kompetitiv oft gerade mit Leuten aus der eigenen Partei im Wettbewerb stehen, wer irgendwelche Wahlkreise auf Dauer kriegt oder Listenplätze oder Redezeit oder so. Und es fühlen sich viele Leute, glaube ich, in der Politik sehr einsam. Gerade so Leute, die neu dabei sind und da ist auch und haben oft die engsten Freundschaften zu Leuten aus anderen Parteien. Und das sind so ein paar Dysfunktionalitäten des Systems, die mich immer beschäftigt haben.
Und Sie waren ja selber 18 Jahre lang im Berliner Büro der Wochenzeitung Die Zeit tätig, nachdem Sie auch beim Spiegel waren. Zuletzt waren Sie Chefreporterin des Wirtschaftsmagazins Wirtschaftswoche. Das heißt, Sie haben ganz viel auch Politik beobachtet und natürlich das, was Sie gerade schildern, auch wirklich aus nächster Nähe beobachten können. Was ziehen Sie denn daraus? Was sind denn Ihre Tipps für ein Leben, das in dem ja der Beruf eine große Rolle spielt, wo man auch Dinge leisten muss, wo es aber trotzdem möglich ist, achtsamer zu sein oder resilienter zu werden oder eben dann doch ein Leben zu führen, das beruflich einen nicht so komplett ausbrennt?
Naja, ich glaube, die Tipps für Politiker sind so das eine. Ich glaube, es ist wichtig, so einen Langstreckenblick zu haben und zu sehen, dass man da nicht ausbrennt und Freundschaften außerhalb der Politik zu haben und sich Zeit zu nehmen für Familie und Sport und solche Dinge wie bei vielen anderen Spitzenjobs auch. Ich glaube aber, wir brauchen auch institutionelle Reformen, die das Politikerdasein unterstützen. Also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, habe ich gerade zufällig erfahren, gibt es eine Regelung, dass auch Politiker unter bestimmten Bedingungen Sabbaticals machen können oder dass Politiker im Bundestag überhaupt sowas wie Elternzeit nehmen können oder Stillräume oder solche Sachen. Also viele Dinge, die eigentlich zu einem Mensch im Berufssein irgendwie auch dazugehören. Dass man zum Beispiel, wenn man da wirklich einen 18-Stunden-Tag im Bundestag hat, dass es Möglichkeiten gibt, zwischendurch ein Kleinkind irgendwie zu sehen. Das sind so Beispiele für mich, die eigentlich erst sehr, sehr spät umgesetzt wurden in der Politik, die aber zu einem menschlichen Betrieb dazugehören und wo wir einfach noch mehr Anstrengung brauchen, das politische System besser zu machen.
In der letzten Zeit ist viel über den sogenannten Resilienzbonus für deutsche Solarfirmen diskutiert worden. Also über die Idee, dass deutsche Unternehmen gefördert werden, damit sie wettbewerbsfähig bleiben in der Solarbranche und nicht ins Ausland abwandern. Und dieser Resilienzbonus, so ist aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu hören, der ist vom Tisch. Das ist auch schon seit einiger Zeit jetzt klar. Jetzt ist es aber so, dass viele Solarpaneele und andere Teile aus China kommen, als Billigimporte. Und das Problem der Solarfirmen, die hier in Deutschland sind, eben dadurch jetzt nicht behoben ist oder so. Heute war der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium im Deutschlandfunk im Interview, Michael Kellner. Und der hat Folgendes gesagt, was die Solarbranche und den Standort Deutschland angeht.
Wir haben ja in den letzten Jahren während Corona und noch schlimmer während des Krieges Russland in der Ukraine gesehen, wie abhängig auf einmal von Lieferketten sind. Und deswegen heißt es ja, wir müssen ja nicht 100% alles selber können und alles selber herstellen. Aber eigene Kapazitäten zu haben, einen eigenen Kern einer Industrie zu haben, das finde ich richtig und wichtig.
Elisabeth Nier ist mein Gast hier heute. Sie ist die Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken bei der Hertie-Stiftung. Und Frau Nier, Sie haben ja auch lange als Wirtschaftsjournalistin gearbeitet, hatten wir ja gerade auch schon thematisiert. Hat denn das, was Kellner sagt, für Sie Hand und Fuß, gerade beim Thema Solarbranche?
Also ich glaube, Deutschland muss sehr aufpassen, in einem internationalen Subventionswettlauf nicht immer mit einzusteigen. Also bloß weil andere große Länder wie China oder die Vereinigten Staaten bestimmte Schlüsselindustrien subventionieren, das dann immer auch gleich zu machen, ist nicht so einfach und nicht so trivial. Die Diskussion ist ja ganz alt, hatten wir bei verschiedenen Branchen immer mal wieder. Und Deutschland ist eigentlich lange damit gut gefahren, sehr freihandelsorientiert zu sein, unseren mittelständischen Unternehmen, Maschinenbauern und so weiter, hat das im Großen und Ganzen nicht geschadet. Und wir sind ja eine starke Exportnation. Aber selbst wenn man das bedenkt, muss man sagen, Solarindustrie ist möglicherweise eine Ausnahme. Denn die Energieversorgung ist ja was Existenzielles. Das haben wir in der Corona-Krise, wie Herr Kellner sagt, gesagt. Ich würde nur sagen, da müssen dann halt den Worten auch Taten folgen. Die Bundesregierung macht ja gar nicht so viel für die Solarbranche im Moment. Deswegen erstaunt mich dieser O-Ton ein bisschen.
Vielleicht auch der Versuch, diese Diskussion noch mal weiter am Laufen zu halten, nachdem der Resilienzbonus vom Tisch ist. Es ist auf jeden Fall aber so, dass auch auf EU-Ebene zumindest laut darüber nachgedacht wurde, ob man möglicherweise sogar ein Importverbot aus China verhängen könnte. Das ist aber von EU-Seite jetzt erstmal auch abgelehnt worden. Das heißt, mit der Begründung, dass wenn man eben auch die Produkte aus China nicht mehr hat, dass dann aber auch die Klimaziele in Gefahr sind, weil man dann doch die internationalen Produkte braucht. Ich frage mich aber, um eben dann nicht weiter wieder in diese Falle zu laufen, wie es beim russischen Gas passiert ist, dass man dann doch alles auf ein Land kapriziert, weil dort eben die günstigsten herkommen und dann der Markt da regelt, wie man das anders hinkriegen kann, dass man diversifiziert am Start ist und möglicherweise doch eben eine Rückfalloption hat mit Unternehmen, die in Deutschland hier auch gesund wirtschaften können.
Absolut. Also wir haben ja jetzt gerade aktuell wirklich das Beispiel eines Freiberger Solarherstellers, der nun in Konkurs geht und wo Arbeitsplätze abgebaut werden. Und das sind so die Einzelfälle, wo ich sagen muss, eigentlich erfahrungsgemäß, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn man da ein exportorientiertes, starkes Unternehmen im eigenen Land hat, da wäre wahrscheinlich eine französische Regierung sehr viel weniger zimperlich, so ein Unternehmen dann auch zu unterstützen.
Ich frage mich, ob das jetzt aber schon auch Symptom der Umverteilungspolitik ist. Also es ist ja so, dass die Ampel nicht gerade mit Händen voll das Geld ausgeben kann. Da gab es ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil unter anderem. Ist das schon jetzt das Symptom dieses Kampfs um Ressourcen?
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja nicht nur eine Bundesregierung, sondern es gibt zum Beispiel auch Landesregierungen, die so etwas machen können. Und es gibt auch nicht kurzzeitig befristete Töpfe, die sozusagen über Forschungsförderung oder über andere Instrumente für sowas verwendet werden können, die nicht den aktuellen Haushaltszwängen kurzfristig unterworfen sind. Insofern glaube ich, da waren nicht alle Möglichkeiten ausgereizt, die vielleicht zur Verfügung gestanden hätten. Und insofern fand ich diesen einen konkreten Fall schon bedauerlich und auch bedenklich. Und da hat es, glaube ich, an Ehrgeiz gefehlt, das Mögliche zu tun.
Die tschechische Regierung, die hat ein mutmaßlich russisches Propagandanetzwerk entdeckt. Dabei geht es um die Nachrichtenseite Voice of Europe. Das Propagandanetzwerk, das soll diese Nachrichtenseite genutzt haben, um Informationen zu verbreiten, mit denen die EU davon abgehalten werden sollte, der Ukraine im Kampf gegen die russische Armee zu helfen. Ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast, der Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken von der Hertie-Stiftung, Elisabeth Nier. Und wir haben unsere Korrespondentin aus Prag zugeschaltet, Marianne Allweis. Frau Allweis, erstmal die Frage an Sie. Wie genau hat dieses Propagandanetzwerk denn agiert? Was weiß man da schon?
Dieses Portal Voice of Europe, das gibt es schon länger, seit Jahren. Früher war von niederländischen Quellen die Rede und immer von einem rechten Propaganda-pro-russischen Portal. Seit einem Jahr hat das seinen Geschäftssitz in Prag, direkt neben dem Wenzelsplatz. Und gestern hat der tschechische Geheimdienst, die tschechische Regierung, tschechische Medien darüber berichtet, dass über dieses Portal Russland Moskau direkt das Portal einerseits finanziert haben soll, andererseits aber eben auch Gelder übergeben haben soll an europäische Politiker, die zum Teil auch genutzt worden sein sollen direkt für den Europawahlkampf. Wir haben es also mit zwei Ebenen zu tun. Zum einen mit dem Versuch, den EU-Wahlkampf direkt zu finanzieren und zum anderen, wie Sie erwähnt haben, mit dem Versuch, die öffentliche Meinung dahingegen zu beeinflussen, gegen die Ukraine zu wirken, für angebliche Friedenslösungen zu werben und da allgemein pro-russische Kreml-Narrative zu verbreiten. Finanziert worden oder organisiert worden sein soll das Ganze durch zwei ukrainische Geschäftsleute, zwei Oligarchen, einer, der hier von Prag aus die Fäden gezogen haben soll und ein anderer, ein bekannter Putin-Freund, der das Ganze von Moskau aus organisiert haben soll und über den diese Gelder dann geflossen sein sollen.
Vielen Dank für die Einordnung über das, was schon bekannt ist. Frau Nija, jetzt berichtet die tschechische Tageszeitung Deník N, dass die Nachrichtenseite auch mit europäischen Politikern zusammengearbeitet habe, die dann auch mit russischen Geldern bezahlt worden seien. Haben wir gerade schon angedeutet bekommen. Offenbar hat auch die AfD Geld erhalten. Der Spiegel berichtet, dass zum Beispiel der AfD-Europaspitzenkandidat Maximilian Krah Interviews gegeben hat zumindest. Er hat auch bestätigt, diese Interviews gegeben zu haben. Er hat betont, dass er kein Geld dafür bekommen zu haben. Ich frage mich, habe mich trotzdem, sage ich mal, nicht so gewundert, dass die AfD jetzt diese Russlandnähe da zutage fördert. Oder wie geht's Ihnen? Sie nicken.
Nee, das ist bekannt und das ist nicht überraschend. Ich glaube trotzdem, dass man unterscheiden muss, ob es da eine verdeckte oder offene Wahlkampffinanzierung gegeben hat. Das ist nämlich nicht zulässig und schon gar nicht, dass andere Staaten sozusagen über Spenden an Politiker, sei es auf Bundes-, Landes-, Kommunalebene, in Wahlkämpfe eingreifen. Deswegen ist es gut, dass es da klare Regeln gibt, was auch veröffentlicht und ausgewiesen werden muss. Und wenn es da direkte Zahlungen gab und die nachgewiesen werden können, dann ist das im Zweifel auch justiziabel. Also das ist keine Kleinigkeit. Trotzdem der grundsätzliche Sachverhalt, dass Kriegsführung heutzutage auch durch Desinformation stattfindet und nicht nur durch Panzer und Geschosse, sondern auch durch Meinungsbildung. Das hat zum Beispiel auch bei den Wahlen in der Slowakei eine riesige Rolle gespielt. Viele Wahlbeobachter haben gesagt, das Ergebnis der Wahlen, der Präsidentschaftswahlen ist maßgeblich dadurch auch beeinflusst worden, dass sich so die Haltung der Bevölkerung zu bestimmten Themen verändert haben, sich bestimmte Narrative durchgesetzt haben. Also die Wirkungsmacht sollte niemand unterschätzen. Und wie geschickt sich Populisten so der Medien bedienen, das wissen wir unter anderem spätestens seit Donald Trump und seinem Twitter-Account.
Ja, Marie. Ich möchte aus Prag vielleicht noch zwei Sachen ergänzen. Zum einen zur Slowakei, die wir von hier aus ja auch beobachten. Es soll auch ein slowakischer Politiker, ein Angehöriger der neuen pro-russischen Regierung von Robert Fico unter denjenigen sein, die Geld erhalten haben sollen. Aber noch eine Anmerkung genau zu dieser direkten Wahlkampffinanzierung dieser angeblichen. Da fehlt der Missing Link. Der tschechische Geheimdienst veröffentlicht keine Namen. Auch die tschechischen Medien veröffentlichen keine Namen. Die tschechischen Politiker haben das nicht getan. Der tschechische Geheimdienst hat seine Informationen angeblich mit anderen europäischen Diensten geteilt. Aber was wir nicht haben, wir haben hier in Tschechien wirklich keine Namen. Wir wissen natürlich, dass Maximilian Krah diesem Portal mehrere Interviews gegeben hat. Und wir wissen auch, dass Peter Bistolon das gemacht hat. Der stammt ja aus der früheren Tschechoslowakei, ist hier der AfD-Abgeordnete aus Bayern, also wirklich eine bekannte Persönlichkeit.
Und Frau Allweis, es gab ja auch eine Reaktion der tschechischen Regierung. Die hat die Betreiber dieser Internetseite Voice of Europe auf ihre nationale Sanktionsliste gegen Russland gesetzt. Denken Sie, dass das konkret dazu führt, dass von dieser Seite dann jetzt erstmal weniger Propaganda kommt?
Das ist schwer zu sagen. Also die Internetseite ist seit gestern Abend, die voiceofeurope.com, nicht mehr erreichbar. Der tschechische Regierungschef hat gesagt, dass er nie Webseiten abschalten würde und das auch diesmal nicht tun wird, aber dass der Staat die Sanktionen durchsetzt. Und das heißt, dass Konten eingefroren werden, Vermögen eingefroren werden, Firmenanteile jetzt eben an Voice of Europe, dass auch keine Gewinne mehr an diese sanktionierten Personen weitergeleitet werden. Also de facto wird die Seite arbeitsunfähig sein. Aber die Frage ist natürlich, denn dieses Portal hat sich offenbar schon mal neu gegründet und sich vor einem Jahr eben den Standort Prag ausgesucht, ob das dann wirklich der letzte Schritt gewesen ist vor der Europawahl im Juni.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank an unsere Tschechien-Korrespondentin Marianne Allweis. Danke nach Prag. Und vielen Dank Elisabeth Nia, Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken bei der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Ja, danke für die Einladung und die spannenden Debatten.